Agenda, der Politik-Podcast für Berlin und Deutschland. Herausgegeben vom Verlag Der Tagesspiegel.
Herzlich willkommen, ich bin Brigitte Theile. Die heutige Episode wird unterstützt von unserem Partner NVRM-Gruppe. Das Thema Energie ist seit Jahren eines der meistdiskutierten politischen Themen, nicht zuletzt seit dem Überfall der Ukraine durch Russland. Wie können wir langfristig eine sichere, nachhaltige und kostengünstige Energieversorgung ermöglichen, die es der deutschen Wirtschaft erlaubt, international wettbewerbsfähig zu bleiben? Mit welchen Herausforderungen werden Energieversorger bei der Energiewende konfrontiert und wie reagieren sie darauf? Wie wird sich der Energiemarkt in den kommenden Jahren entwickeln? Welche Rahmenbedingungen muss die Politik schaffen, um Wettbewerbsfähigkeit, Investitionen und sichere Standorte in der Energiewirtschaft zu ermöglichen? Über diese zentralen Fragen sprechen wir in einer neuen Folge des Tagesspiegel Agenda Podcasts mit Patrick Carter, Vorstand Vertrieb und Erzeugung bei der NVRM-Gruppe, dem größten regionalen Energiedienstleister in Ostdeutschland. Hallo Patrick.
Hallo, ich grüße dich.
Patrick, lass uns gleich mal richtig einsteigen. Ich habe dich in unserem Vorgespräch gefragt, was ist dir in diesem Podcast besonders wichtig? Weißt du deine Antwort noch?
Ja, die weiß ich noch. Ja. Begeisterung für die Energiewende. Schaffen oder oben halten? Ich glaube, ungefähr so in der Richtung war das.
Jetzt ist es natürlich Begeisterung, in einem Land zu entwickeln, das den höchsten Strompreis im europäischen Vergleich hat, ein bisschen schwierig. Ich nenne ein paar Zahlen. Er nickt schon mit dem Kopf. Ihr seht es nicht. In Deutschland kostet die Kilowattstunde 2024 39,15 Cent. Wenn wir da zu unseren Nachbarn in die Niederlande gehen, die zahlen 27 Cent. Das sind also 46% weniger. Jetzt wollen wir das Ganze noch zuspitzen, gehen nach Bosnien-Herzegowina, Beitrittskandidat der EU. Da kostet die Kilowattstunde 8,5 Cent. Das sind knapp, eigentlich ist es nicht lustig, 459% weniger als in Deutschland. So, habe ich gerade schon gesagt. Begeisterung als Privatkunde fällt sehr schwer. Und wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich ein Unternehmen hätte, es läge mir nicht allzu fern, irgendwo anders in Europa mein Unternehmen weiter aufzubauen oder auszubauen. Was machen wir?
Jetzt hast du ja zu Recht erstmal die ganz großen Zahlen rausgeholt. Ja, und dem Quervergleich muss man sich natürlich auch stellen. Da ist die Wahrheit natürlich jetzt an vielen Stellen mittendrin, wie setzt sich so ein Strompreis eigentlich zusammen und welche Bedeutung haben die einzelnen Elemente? Ja, das eine Wichtige ist, wir haben einen europäischen Energiemarkt. Ja, das bedeutet, eigentlich beschaffen wir alle an dem gleichen europäischen Energiemarkt. Zweitens, wir sind deutlich größer, wir haben eine deutlich andere Industriestruktur, wir haben eine deutlich andere Wohnstruktur und deswegen müssen wir auch ein Energiesystem, ein Netz schaffen, was, ich sag's mal, ein bisschen komplizierter ist, was nämlich auch im großen urbanen Raum, in großen Städten jederzeit funktioniert. Und das, die Herausforderung, die wir gerade haben, ist, so spannend dieser Energieausbau auch ist, leider kostet er eben auch viel Geld. Zumindest mal für die nächsten Jahre, solange bis wir das System dann wieder für die nächsten 50, 100 Jahre bereit gemacht haben. Der dritte Punkt ist, wir haben natürlich Steuern und Abgaben. Also ganz klar. Und deswegen, wenn man die Preise vergleicht, dann muss man nochmal gucken, vergleicht man auch Steuern und Abgaben oder Subventionen miteinander. Und wenn wir Begeisterung wecken wollen, ist es klar, brauchen wir Akzeptanz. Und am Ende, und ob uns das gefällt oder nicht gefällt, am Ende funktioniert Akzeptanz über das, was bei den Menschen am Ende ankommt. Und es ist entweder, sie haben einen überragenden Nutzen aus einer besseren Energieversorgung, sei es, weil es nachhaltiger ist und sie das auch merken, oder weil es bezahlbar bleibt, nach vorne bleibt, oder weil es vielleicht auch gerecht als gerecht wahrgenommen wird.
Würdest du aber sagen, man kann das eigentlich, so wie ich das jetzt gerade gemacht habe, in diesem Vergleich gar nicht gehen, eben aufgrund der verschiedenen äußeren Strukturen?
Na, weißt du, wenn ich jetzt als Experte spreche, würde ich sagen, man darf den Vergleich nicht so treffen. Wenn ich aber sage, ich bin Bürger, würde mich das nicht interessieren. Ja, am Ende des Tages ist wichtig, dass wir es hinbekommen, eine Balance zu halten. Das heißt, Energie muss bezahlbar sein und wir sind eine Industrienation. Und wenn wir das bleiben wollen und das auch noch nachhaltig bleiben wollen, wird das Geld kosten und da muss man sich überlegen, wie man dem Unternehmen helfen kann. Und da geht es aber nicht nur um Geld. Ja, doch, es geht auch um Geld, aber es gibt Mittel, um den Geldbedarf zu begrenzen. Nämlich an der Stelle, wo man es schafft, mal Kontinuität und Planbarkeit wieder ins System reinzubekommen. Wir können einfach nicht jedes Vierteljahr eine neue Regulatorik aufsetzen, egal wo die gerade ist, ob Energie oder nicht Energie. Und ich glaube deswegen, wir müssen uns dem Vergleich stellen, weil Industriefirmen oder Unternehmen stellen sich auch dem Vergleich. Die gucken da eben ganz genauso drauf. Und wenn wir sagen, wir wollen Industrienation bleiben, wir wollen Arbeitsplätze haben, wir wollen auch einen gewissen Wohlstand bei uns haben, dann müssen wir nur Lösungen finden, wie wir Energie bezahlbar schaffen, aber auch wie jeder daran teilhaben kann, eben diese Energie auch grüner zu machen, die Wende sozusagen mit voranzutreiben.
Ganz viel hängt da von politischen Entscheidungen ab, das gucken wir uns an. Jetzt erstmal würde ich gerne in dein Unternehmen gehen. Was ist denn der Standpunkt der NVRM-Gruppe, wenn wir uns die Energiewende anschauen, weil du hast gerade über Transparenz gesprochen, mach es uns transparent bitte.
Also erstens ist für uns ein Hauptcredo, wir wollen mit gutem Beispiel vorangehen. Und zweitens, wir sind der Meinung, jeder soll an dieser Energiewende teilhaben können. Punkt. Und wenn wir sagen, wir gehen mit einem guten Beispiel voran, dann ist für uns klar, 2040 wollen wir klimaneutral sein. Und wir wollen bis 2030 75% unserer eigenen CO2-Emissionen gegenüber 2019 reduziert haben. Was heißt das für uns? Das heißt für uns natürlich ganz viel Technologiewandel, auch in den Verteilnetzen. Das heißt aber auch, wo wir selber unseren Strombedarf für eigenen Bedarf herbekommen, soll grün sein. Das heißt aber auch, dass wir grüne Erzeugungsmengen weiter ausbauen. Also Wind, Photovoltaik, das ist etwas, was wir sehr stark vorantreiben. Wir wollen es möglich machen, auch dass viele Haushalte mit Wärmepumpen, mit Speicherlösungen, mit Energiemanagementsystemen, mit PV teilhaben können. So, das ist das, was wir vorantreiben. Wir messen uns an unseren eigenen Zahlen. Wir wollen aber auch anderen Möglichkeiten geben. Und man merkt aber sofort in dieser Debatte, dass auch da, wo wir grüne Energie ausbauen, jetzt PV, Wind oder was auch immer es am Ende des Tages ist, können auch Biogasanlagen sein. Das machen wir jetzt nicht, aber viele andere. Wir haben die Balance verloren. Und das merken wir, wir haben Balance verloren im Sinne von, an Stellen geben wir Investitionen aus, die braucht dort keiner. Brandenburg gibt es teilweise dreimal so viel grüne Erzeugung, wie dort Menschen oder Industrie benötigen. Das hat sofort die Konsequenz, dass der Strom muss dort wegtransportiert werden. Oder wir lassen die Windanlagen oder PV-Anlagen nicht Strom produzieren, das heißt abschalten. Das ist natürlich Quatsch. Das ist wirklich Quatsch, weil das kostet Geld, Verbrenngeld, was wir woanders benutzen könnten. Und gleichzeitig dauern diese Vorhaben ewig lang. Teilweise 5, 7, 8, 10 Jahre, bis man irgendwann mal so ein Vorhaben realisiert. Und auch das bindet unnötig Ressourcen. Das ist das, was wir genauso merken wie viele andere auch.
Du hast gesagt, die Wende bis 2040, das klingt lang, sind aber nur 15 Jahre. Wenn man das jetzt gerade auch in dem Kontext betrachtet, den du genannt hast, mit bis zu 8 Jahren, bis sich da eine Veränderung einstellt. Wo steht ihr denn mittlerweile schon, dass ihr so mit so einem großen Ziel vor Augen euch bewegen könnt?
Ja, also wir sind mittendrin. Also sowohl die NVRM als aber auch die breitere Gesellschaft. In dieser Wende sind wir mittendrin. Mal sieht man die mehr, mal sieht man die weniger, aber wir sind mittendrin. Das ist auch dadurch beschleunigt worden, das ist, ich sag's jetzt mal, Ukraine-Konflikt, ja, auch die Covid-Krise hat Dinge beschleunigt, weil wir uns an dezentraleres Arbeiten gewöhnt haben, ganz andere Arbeitswelt, die wir heute vor uns haben. Wir haben natürlich eine Rieseninflation, wir haben Situationen, wo wir schon einen hohen Anteil unserer Grundversorgung, die wir in unserem Versorgungsgebiet haben, schon über grüne Energie sozusagen abdecken. Wir zahlen ungefähr 300 Millionen, investieren wir in erneuerbare Energien die nächsten Jahre. Ja, das sind schon für uns sehr, sehr große Zahlen, sehr, sehr anfassbare Zahlen, die im Übrigen auch dazu führen, dass auch wir uns rechtfertigen müssen, ob das eine gute Investition ist. Ja, das muss man, also wir müssen die gleichen Argumente schaffen aus dem Blick der Energiewirtschaft. Wir sind also mittendrin. Was wir geschafft haben, ist in den letzten Monaten und aus dem anderthalb Jahren, auch ab 2025 können unsere Kunden bei der NVRM oder mit Gas auf der Gasseite von deutlich günstigen Tarifen wieder profitieren, weil sich die Welt ein Stück weit wieder beruhigt. Ja, gleichzeitig aber auch merken wir, dass gerade Industrie es schwerer hat. Also wir sehen schon auch die Absatzzahlen, die ein Stück weit leiden. Und was wir brauchen und merken ist, wir brauchen eine fairere Verteilung von Energiekosten, von Ausbaukosten. Wir müssen das besser hinbekommen. Da steht die Bundesnetzagentur, die im Stichwort Netzentgelte ihre Rolle finden muss, ausdefinieren muss. Wir haben ja ein System, wo wir mittendrin sind. Weißt du, das ist doch gar nicht für die Welt von heute gebaut. Weißt du, wir haben ein Energiesystem, da gab es große Kraftwerke, die haben produziert und der Strom wurde von dort nach dort gebracht. Heute haben wir ganz viele kleine Kraftwerke und es ist wie so ein Chaos. Da gibt es keine Einbahnstraße mehr, es geht kreuz und quer rüber und über. Und dafür ist aber die Regulierung, das ganze System noch nicht ausgelegt. Ja, da sind wir also mittendrin. Warum glauben wir, dass wir es bis 2040 hinbekommen? Naja, weil wir unsere Absatzzahlen sehen. Ja, und wir wissen, wie man das klimaneutral hinbekommen kann. Wir bauen weiter aus. Wir sind von dem Weg einfach überzeugt. Ja. wir lassen uns dann am Ende auch daran messen.
Was glaubst du denn, Patrick, wie sich der Energiemarkt in den kommenden Jahren entwickelt? Das ist ja doch ein sehr wechselhaftes Wesen.
Jetzt hast du, es klingt sehr schön, wechselhaftes Wesen. Also vielleicht hilft es, wenn man sich dem Energiemarkt mal anguckt, wer ist eigentlich auf dem Energiemarkt unterwegs? Ja, so. Und eine wichtige Erkenntnis ist, wenige große, nicht so schlaue Kraftwerke, weil die sind an oder nicht an, treffen jetzt auf eine Vielzahl von kleinen Stromproduzenten, die für sich selber Strom erzeugen. Oder eine Vielzahl von kleineren dezentralen Anlagen, die irgendwo zwischen Wohngebieten beispielsweise stehen. So, das bedeutet, die Machtverhältnisse haben sich verschoben. Und die sind deswegen wichtig, weil natürlich am Ende der Strom auch erzeugt werden muss. Und dahinter ist natürlich auch ein ökonomisches Argument für die Menschen, ja, oder für ihren Eigenbedarf zu Hause. Das heißt, das Erste ist, wir haben eine andere, ich sag's mal, Balance zwischen wenigen, die bestimmen, zu ganz vielen, die mitreden und unabhängig steuern wollen. Das ist also Punkt eins. Diese Entwicklung wird sich weiter vorantreiben. Die wird immer deutlicher werden, sodass dann, ich nenne es mal, so ein bisschen der große Bruder, die großen Kraftwerke, die kommen dann noch, wenn man sie ruft. Ja, wenn man sie braucht. So. Das zweite ist, Technologie wird uns einen Quantensprung besorgen. Also in der Art und Weise, wie schnell wir sehen, wo ist wann, wie viel Energie notwendig. Wie viel könntest du als Brigitte anderen von deiner erzeugten Menge bereitstellen? Oder wie viel möchtest du speichern? Wann möchtest du laden? Dein Auto laden beispielsweise. Wie reagiert Straßenbeleuchtung, ja, auf Strompreisschwankungen? Das wird ein riesen Quantensprung sein. Allein schon, wie wir den Strom messen, wie wir die Flüsse, die Strom-, Energieflüsse nachvollziehen, aber auch, wie wir eingreifen, wie aktiv eingreifen. Das heißt, über Transparenzsysteme, über Energiemanagementsysteme. Und das Dritte ist, ich glaube, wir werden auch eine andere Industriepolitik sehen. Weißt du, heute haben wir ganz viele von, wir haben ein Automobilcluster oder wir haben ein Chipcluster oder wir haben ein, ich sag's mal, Nahrungsmittelindustriecluster. Das Ding ist, dass diese Industrien alle immer zum gleichen Zeitpunkt Strom verbrauchen. Was wir eigentlich wollen in diesem System oder brauchen, ist, dass wir wieder eher so komplementäre Industrien haben, die vielleicht zu unterschiedlichen Zeitpunkten Strom brauchen oder der eine braucht die Wärme des anderen, die der gar nicht braucht. Das heißt, wir müssen auch gucken, dass Energiesysteme auch von den produzierenden Unternehmen und der Wirtschaft vor Ort der klassischen Kreislaufwirtschaft wieder genutzt werden. Ja, dass wir die Energie, die wir haben, viel, viel schlauer nutzen. Das werden wir alles sehen. Wir werden eine Vielzahl von Interaktionen haben. Ja, also das, was wir heute aus der App oder sagen wir mal, Digitalisierungswelt gewohnt sind, ständig irgendwelche Push-Nachrichten zu bekommen, das wird auch erstmal bei der Energiewelt Einzug halten. Ziemlich sicher.
Mit welchen Maßnahmen seid ihr da bei NWRM dran, um sichere und nachhaltige Energieversorgung zu unterstützen?
Also erstmal machen wir einen Netzausbau. Ja, ganz, wir nennen das immer smart. Am Ende des Tages ist natürlich Technologie, dass du interagieren kannst mit Transformatoren, mit Ortsnetzstationen, mit entsprechenden Netzknoten. So, dass wir also wissen, was passiert. Dass wir wissen, was in den Leitungen gerade passiert von A nach B. Zweitens ist, wir bieten allen unseren Kundinnen und Kunden Transparenzlösungen. Dass erstmal dein Energieverbrauch und wie du ihn nutzt, sichtbar wird. Das ist der erste Schritt, dass man erstmal sieht, okay, was ist eigentlich los bei mir zu Hause? Dritter Schritt ist, dass wir Optionen geben, den zu beeinflussen. Und Optionen geben kann bedeuten, dass du vielleicht zu anderen Zeitpunkten deinen Strom nutzt. Das ist dann bei uns so eine Iona-App, nennen wir die, wo man sehen kann, auch in unserer Mein-Strom-Vision, guck mal, morgen 18 Uhr ist Strom sehr teuer. Vielleicht machst du es eher 20 Uhr oder 12 Uhr. Oder wir reden über Wärmepumpe, Photovoltaik, Speicher, die also aktiv Mittel an die Hand zu geben, auch wirklich Energie gezielt zu bestimmten Zeitpunkten zu gebrauchen. Ja, also nicht nur quasi den Konsum zu verändern, sondern auch Eigenproduktion, Eigenerzeugung, dir mit an die Hand zu geben. Und das ist sozusagen, das sind so ein bisschen die Schritte, die wir sehen, mit Transparenz sichtbar machen, Energieeffizienzthemen oder Einsparmöglichkeiten dir an die Hand zu geben. Und das Dritte ist, sogar dafür zu sorgen, dass du vielleicht deinen eigenen Strom auch erzeugst. Ja, im besten Fall gar nicht mehr von woanders her.
Ich habe die ganze Zeit bei mir gerade im Kopf dieses Bild von Dominosteinen, die im Moment gerade ganz wild irgendwo im Raum rumstehen. Und wir müssen jetzt versuchen, daraus eine Reihe zu bilden, damit der eine den nächsten wieder anstoßen kann, dass das funktioniert. Also so klingt das für mich. Das sind ja so viele verschiedene Gewerke, die da zusammenarbeiten müssen. Bist du da wirklich positiv, dass das bis 40 möglich ist?
Naja, die Domino-Analyse hat natürlich ein Problem, dass wenn die Steine einmal liegen, stehen die nicht von selber wieder auf.
Das ist
wir
richtig.
Wollen ja ein System haben, wo tatsächlich jetzt also vor und zurück wieder aufstehen. Pass auf, warum bin ich davon überzeugt? Ich bin davon überzeugt, weil wir erstens, glaube ich, einen sehr, sehr breiten gesellschaftlichen Konsens haben, wir müssen auf die Umwelt achten. Ich glaube, da trifft man wenig Menschen, die sagen, das ist blöd. So. Zweitens, Technologie kommt schneller, als wir denken. Ja, und ja, natürlich haben wir weniger Strom letztes Jahr gehabt als Absatz, als vielleicht gedacht, weil weniger Wirtschaftswachstum. Aber wir haben trotzdem eine hohe zweistellige Zahl von grüner Energie im System. Drittens, es lohnt sich auch für Eigenheimbesitzer, ja, oder kleinere Mengen selber Strom zu erzeugen. Und immer dann, wenn zu dem Glauben der Überzeugung Nachhaltigkeit tatsächlich auch noch ein, sag mal, wirtschaftlich etwas entsteht, was sich für dich vorteilhaft rechnen kann, dann wird das von ganz alleine kommen. Ja, das, was wir brauchen, ich sag mal, in diesem Domino-Bild vielleicht mal zu bleiben, ist, wir brauchen ein System, was darauf hinarbeitet. Im Moment ist ein System gebaut und wird verwaltet, was auf eine Energielogik von vor 10 Jahren gebaut war. Das ist, weißt du, so dieses ganze Internet, die Regelung des Internets, die waren vor 15 Jahren auch andere. Ja, aber heute ist das muss heute im gewissen Ordnungsrahmen, muss aber alles frei und unfassbar schnell möglich sein. Und es gibt eine Sache, die klingt so banal, aber die müssen wir lösen. Smart Meter Ausbau. Weißt du, was das alles bedingt ist, dass wir zu jedem Zeitpunkt sehen, wo wird wie viel Energie verbraucht. Das ist doch heute, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bei den meisten nicht der Fall. Manche Länder um uns herum rollen schon die dritte Generation von Smart Meter aus. Wir haben auch nicht mal die erste hinbekommen. Ja, aber ohne dieses kleine Gerät, ohne dieses Messsystem wird es scheitern. Aber das lösen wir auch noch. Das ist nicht, uns fehlt nicht die Technologie. Uns fehlt auch nicht das Wissen. Und deswegen glaube ich dran, wir müssen ein bisschen unsere Hausaufgaben machen, koordinierend eingreifen, Planbarkeit geben, auch den Unternehmen.
Jetzt lass uns mal die Industriekunden und dann die Privatkunden anschauen. Der letzte Fall, der gezeigt hat, wie schnell sich Bedarfe verändern können, ist die KI-App DeepSeek. Nach Aussage der Entwickler konnte der Rechenaufwand da ordentlich reduziert werden. Dadurch braucht die App bis zu 70% weniger Energie. Was lernt ihr als Unternehmen aus solchen Entwicklungen?
Wir müssen uns viel, viel schneller darauf einstellen. Die Innovationsgeschwindigkeiten sind so schnell und so hoch. Aber es spielt gar nicht die Rolle, ob DeepSeek dann ein Drittel weniger verbraucht oder nicht. Fakt ist, der Energieverbrauch wird nach oben gehen. Wenn wir das, was wir absehen, alles so wollen, dann wird er nach oben gehen. Aber ob wir als NVRM oder ein Stadtwerk den erzeugen wird, da mache ich ein Fragezeichen dran. Weil der Unterschied ist, wenn du vor 10 Jahren gesagt hast, Data Center kommen und die brauchen Energie, dann war klar, wer die Energie bringt. Das ist in dem Bild morgen nicht mehr so klar, wer die Energie bringt. Das könnten theoretisch auch die Gemeinde nebendran sein, wo sich viele mit ihren Speicherlösungen zusammenbündeln und entsprechend nachts die Energie zur Verfügung stellen. Und das ist, glaube ich, der Unterschied. Wir müssen rausfinden, es gab mal so eine Metapher, vielleicht ganz gut, bei Kindern, die zur Schule gehen. Ja, kurze Beine, kurze Wege. Ja, und das ist ein bisschen das, woran ich glaube. Wir haben regionale Energiesysteme und diese Energiesysteme müssen in sich zunächst mal funktionieren. Und wenn wir das hinstellen, dass Erzeuger und Verbraucher sehr nah zusammen sind, dann kriegen wir auch Industrie hin. Je mehr dazwischen passiert, je länger die Strecke wird, von der Nordsee, Südsee und keine Ahnung, von Nordsee nach Bayern, desto teurer wird das einfach. Das muss man wissen. Das Erste, was wir lernen. Das Zweite ist, wir reden mit Industriekunden auch über die Anpassung ihrer Art der Produktion. Zu welchen Zeitpunkten? Wir müssen wieder Prozesse auch unter dem Blickwinkel Energiebedarf betrachten. Und das sagt sich jetzt ganz einfach, wenn es nur Strom ist. Wenn du aber beispielsweise Gas brauchst, weil du Dinge erhitzen musst und du brauchst eine Flamme, das geht ja nicht alles über Strom, dann ist es viel komplizierter schon. Da muss man andere sozusagen Produktionsmethoden haben und da muss man einfach eng mit der Industrie zusammenarbeiten. Das ist das, was wir sehen. Und das Dritte ist, auch für Industrie gilt das, Transparenz. Wo, an welcher Stelle fällt eigentlich was an Energiebedarf an? Und viele Unternehmen haben das schon, die großen sowieso. Aber je kleiner man wird, desto schwieriger ist das, weil man, weißt du, wenn du einen Menschen hast, der das aufschreibt und dokumentiert, der ist ja nicht direkt wertschöpfend. Ja, so, da ist ja immer, und wir haben Fachkräftemangel, wir haben Generationsmangel, Firmen müssen an die nächste Generation übergeben werden. Aber es hilft nichts. Wir brauchen die Transparenz, an welchen Stellen passiert eigentlich was in meiner Produktion. Und was davon ist Energie, ich sag's mal, hungrig? Und was davon müsste es eigentlich gar nicht sein?
Es muss sich, glaube ich, sowohl in den Unternehmen als auch bei Privatkunden, über die wir gleich sprechen, auch so das Mindset verändern, oder? Also der Strom kommt halt nicht einfach nur aus der Steckdose, sondern ich muss schon auch überlegen, wo hole ich ihn mir wie her, was brauche ich wirklich, wie kann ich ihn anpassen, was sind meine Bedürfnisse?
Ja, und das ist deswegen auch wichtig, weil, also erstens, glaube ich, viele haben sich damit mehr auseinandergesetzt, aber viele sind vielleicht auch ein bisschen ratlos, was sie tun können, weil dann kommt immer ganz oft, dafür musst du aber ganz viele Millionen investieren. Das hat man ja auch nicht einfach so rumliegen. Zweitens, die Pflicht für uns als Energieversorger ist aber eben auch, dass wir uns um die Kunden unserer Kunden Gedanken machen. Weil wenn die Energiepreise relevanter werden für die Güterherstellung, für das, was Menschen am Ende kaufen, dann haben wir schon auch eine Verantwortung, mit sicherzustellen, dass wir diese Kosten auch kontrollieren. Weil natürlich kann ja das Unternehmen diese Kosten am Ende nur durchreichen. Ja. Und wenn das Unternehmen aber auch nicht klappt, dann kommen auch wieder andere europäische Unternehmen, ja, die dann wieder vielleicht mit, ich sag mal, günstigeren produzierten Gütern hier wieder Konkurrenz machen und eigene Arbeitsplätze vermehren. Das heißt, wir müssen schon verstehen, wir haben da einen gemeinsamen Auftrag, Energieversorgung und Industrie.
Wie reagiert ihr denn auf die veränderte Nachfrage von Kunden, wenn es um Ökostrom geht zum Beispiel?
Du, wir haben den. Das ist relativ einfach. Wenn jemand den möchte, dann haben wir den. Jetzt ist die Frage, in welchen Mengen? Und entweder wir haben direkte Verträge, wo wir sagen, wir haben selbst grün erzeugte Energie und dann schließen wir einen Vertrag, das ist so Power Purchase Agreement, ja, wo wir sagen, PPA-Verträge, wo wir dann über die nächsten 10 Jahre sagen, pass auf, liebes Unternehmen, du brauchst X Einheiten Strom, wir können dir zum Preis Y liefern. Und dann sagen wir das auch zu für so einen gewissen Zeitraum. Also das haben wir einfach, das bieten wir auch aktiv an, wer das möchte. Deswegen, wer da kommt, sehr gerne, ja. Aber wir reden auch darüber, muss man so viel Energie beziehen? Auch Stichwort, hast du ein Hallendach? Hast du eine Freifläche? Hast du Speichermöglichkeiten? Kann man nicht nochmal drüber reden, ob du deine Art des Arbeitsproduktion umbaust? Also wir reden auch darüber, musst du so viel Energie überhaupt haben? Ja, und wenn wir, ich sag mal, wir nennen die komplexe Kunden so Industrieparks, also wo es dann wirklich schwierig wird, weil ganz viele Sachen ineinander greifen, da sind das schon, das dauert Monate, bis wir eine Lösung gefunden haben, wie wir das dann machen können, also gemeinsam.
Du hast vorhin schon die App Iona erwähnt, die ja gerade auch bei deinen Söhnen das Thema Strom nochmal ein bisschen anders an sie heranführt, da sprechen wir gleich drüber. Stichwort dynamischer Stromtarif, erklär uns das bitte, was ihr da genau anbietet.
Also, die Logik ist sozusagen, das ist wichtig auch, dass wir das mal so aussprechen. Also, wir haben verschiedene Preisbestandteile. Ja, wir haben die Erzeugung von Strom, die spiegelt sich so am Handel wieder, am Energiehandel. Ja, so. Und dafür gibt's langfristige Arten, weil man Strom kaufen kann oder kurzfristig. Netzentgelte, Steuern, Abgaben, Gebühren sind überall die gleichen. Egal, ob du einen Stromvertrag hast oder dynamischen Stromtarif, spielt keine Rolle. Also, es geht um die Kosten der Beschaffung für den Strom. Und dieses Produkt zielt darauf ab, dass du bereit bist, deinen Stromverbrauch morgen anzupassen, indem ich dir heute Mittag sage, pass auf, morgen zu verschiedenen Stunden hast du je Stunde einen anderen Energiepreis und pass mal auf, von 16 bis 19 Uhr und 7 bis 9 Uhr ist es am teuersten. Versuch also, dass du deinen Verbrauch in die anderen Zeiten legst. Und du wirst dann stundengenau abgerechnet. Ja? Also wenn du das schaffst, dann profitierst du von einem günstigeren Strompreis. Wenn du das nicht schaffst, dann kann es sein, dass du für diese Stunden halt den teureren Strompreis bezahlst. Und das ist eben anders als beim normalen Stromtarif, wo du einfach, ich sag's mal, 35 Cent die Kilowattstunde steht. Egal, wann du den verbrauchst. Es soll einen Anreiz geben.
Nachhaltigkeit. In VRM ist das sehr, sehr wichtig. Ist das letztendlich dann auch ein Wettbewerbsvorteil? Merkt ihr das, dass die Kunden auch proaktiv nachfragen, was Nachhaltigkeit anbelangt?
Ja, also ich glaube, da ist nochmal ein Unterschied zwischen privaten Kundenhaushalten, so wie du und ich, oder Unternehmen. Das ist deswegen ein Unterschied, weil Unternehmen ja selber auch in der Nachhaltigkeitsberichterstattung drin sind. Das heißt, sie sind erstmal schon mal ein Stück weit auch mehr gezwungen, ihrem Kunden ja zu erklären, wie nachhaltig sie arbeiten. Aber weißt du, für uns ist es nicht nur Nachhaltigkeit, für uns ist es auch eine Verantwortung der Region gegenüber, dem Land, den Tieren, den Menschen an der Stelle. Und wir merken, dass das ein Thema ist. Wir merken, dass das den Menschen wichtig ist, Klammer auf. Was braucht die Balance? Nicht zu jedem Preis. Also man muss nicht alles heute und morgen machen. Vielleicht kann man sich auch ein paar Tage Zeit lassen, sodass es eben auch verkraftbar ist für eine Region, für eine Volkswirtschaft. Mhm.
Also wir haben die Stromanbieter, wir haben den Kunden und natürlich auch ganz viel Politik. Was müssen denn die logischen, konsequenten Schritte von Seiten der Politik jetzt sein, damit ein Unternehmen wie NVRM langfristig wettbewerbsfähig bleiben kann? Weil man muss ganz klar sagen, ihr seid auch nicht die Wohlfahrt. Also es ist wunderbar, dass ihr nachhaltig sein wollt und eine bessere Welt hinterlassen wollt, aber ihr müsst auch Geld verdienen.
Das ist so. Wir sind in Ostdeutschland aktiv, im Wesentlichen aktiv. Wir sind wirklich davon überzeugt, wir haben hier in Ostdeutschland, wir nennen das immer, wir haben einen Goldschatz. Ja, wir haben einen Standortvorteil. Wir haben Möglichkeiten, viel erneuerbare Energien zu produzieren. Wir haben Flächen, wir haben Fachkräfte. Also für viele Unternehmen ist das wirklich, aus unserer Sicht, ist das ein total toller Standort Ostdeutschland. So, was brauchen wir von Politik? Also erstens, wenn wir an unsere Stromnetze denken, dann müssen wir hinkommen an der Stelle, weißt du, wer heute zuerst kommt, der wird zuerst angeschlossen. Es spielt dabei keine Rolle, ob du Strom produzierst oder ob du Strom nimmst. Aber das führt eben dazu, dass wir wie in Brandenburg dreimal so viel Strom produzieren, wie wir brauchen und dann quasi ein Netz aufbauen, was es eigentlich in dieser Größe vielleicht gar nicht braucht. Das ist dann viel, viel teuer und so weiter und so fort. Das heißt, wir müssen wieder hinkommen, dass wir aus einer Netzlogik raus, mal gucken, okay, jetzt mal lieber eine Industrieanlage erstmal anschließen, weil die braucht Strom und da muss ein anderes Windrad zurückstehen. Ja, also diese, wer zuerst kommt, der bekommt zuerst Anregung, die muss überprüft werden. Wir müssen im Sinne von Energie und Netzdienlichkeit priorisieren. Zweitens ist, ey, das dauert alles viel zu lange bei uns. Also wie viele Jahre wir planen und wir haben teilweise für 100, 200 Meter Höchstspannungsleitung 16.000 Seiten, die wir produzieren. Das ist nicht, im Verhältnis passt das nicht mehr. Das bedeutet, wir müssen einfach an einen Punkt kommen, dass wir sinnvolle Planungs- und Genehmigungsverfahren haben. Ja, wenn wir 2 Kilometer Stromtrasse geplant haben und es müssen dann nochmal 200 Meter mehr sein, dann kann es nicht sein, dass die 200 Meter nochmal 10 Jahre brauchen. Das geht, ist nicht zu akzeptieren, kann man auch niemandem erklären, an der Stelle. Zweitens, wenn es Verbraucher gibt, die an den Stellen, wo wir Knappheit haben, ja, oder wo wir zu wenig Energie haben, oder wenn es Produzenten oder Verbraucher gibt, wo wir zu viel Energie haben, wenn die sich genau in solchen Bereichen ansiedeln und uns deswegen teuren Netzausbau sparen, dann sollten wir die auch netzdienlich behandeln. Sprich, dann muss man auch darüber reden, ob die gewisse Subventionen bekommen, irgendwelche sozusagen Zuschläge oder Gutschriften für einen gewissen Zeitraum, ja, weil das bedeutet nämlich, dass sie vielleicht den aus ihrer Sicht zweitidealen Standort wählen, aber aus einer anderen Perspektive einen besseren. Da muss man sie auch ein Stück weit dafür anreizen. Viertens sind wir jetzt ja schon, wir müssen Netzausbau und Ausbau erneuerbarer synchronisieren. Das sind ja teilweise verschiedene Ämter, verschiedene Regulierungen, die sich darum kümmern. Na, darum muss es auch gehen. Wir müssen Energiekosten senken. Also wir haben nach wie vor sowas wie Stromsteuer und Zuschüsse zu verschiedenen Netzentgelten auch im Strompreis drin. Ja, das ist ja nicht nur Erzeugung, sondern ist auch ungefähr ein Drittel Abgaben, Steuern und Abgabe im Energiepreis drin. Da müssen wir uns natürlich Gedanken zu machen. Dann haben wir sowas wie, es gibt Freileitungskabel, das sind die du siehst, oder es gibt Erdkabel, die wir nicht sehen. Das Erdkabel ist halt x-fach teurer. Da müssen wir uns auch überlegen, ob wir nicht dort auch in Kauf nehmen müssen, dass man mal eine Stromleitung sieht. Ja, dafür ist sie halt aber deutlich günstiger und schneller gemacht. Ja, also wenn man überall sagt, Erdkabel hat Vorrang vor so einer Freileitung, sollte man auch mal überprüfen. Ja, und für den Wahlkampf, na gut, also jetzt ist ja nicht mehr weit bis zur Wahl. Ich würde mir wünschen, oder wir wünschen uns keine Polemik. Ja, also wir brauchen nicht mehr diskutieren, gibt es einen Rückgang zur Atomkraft? Ist nicht möglich. Brauchen wir gar nicht diskutieren. Ja, und da brauchen wir gar nicht links und rechts gucken, das sind alles Märchen. Ich glaube, das verunsichert die Menschen. Lasst uns bei den einfachen Aussagen bleiben. Lasst uns den Menschen erklären, warum das hilfreich ist. Lasst uns aber auch selber zeigen als Energieversorger, Politik, Industrie, dass wir es günstiger hinbekommen können, dass wir auch willens sind, Kompromisse und eine andere Balance zu finden. Und dann geht es am Ende um Kontinuität. Bitte nicht wieder in 2 Jahren neue Regelung und nicht in 3 Jahren die nächste Regelung. Ja, das halten wir nicht durch, sondern wir haben eine Idee, wir entwickeln den Plan, wir kalibrieren ein Stück weit neu unseren Plan und dann halten wir uns aber auch mal an den Plan ein Stück weit. Und dann merken Menschen auch, okay, wo das hinführt und sie können wieder den Vergleich von heute auf morgen, übermorgen ziehen. Ja, und ich lade natürlich alle Menschen ein, Dinge auszuprobieren, testen, also wirklich Dinge mal anfassen, anpacken, Jetzt können wir in der Energiewirtschaft ja wieder Dinge anfassen. Weißt du, früher Strom anfassen ist natürlich keine gute Idee, ja. Aber heute kannst du einen Speicher, eine Wallbox, eine PV-Anlage, das anzugucken, ein Gefühl zu bekommen für diese Dinge, ja. Und auch die entwickeln sich alle weiter, einfach mit dem Thema beschäftigen, ja. Und ein Stück weit vielleicht lieber den Energieversorger vor Ort fragen als Bild.de an manchen Stellen.
Sehr schön. Sehr schöner Abschluss. Danke dir, Patrick.
Gerne. Vielen Dank, Brigitte.
Zu Gast in unserer heutigen Folge war Patrick Kater, Vorstand Vertrieb und Erzeugung bei der NVRM-Gruppe, dem größten regionalen Energiedienstleister in Ostdeutschland. Wenn Sie keinen unserer Agenda-Podcasts verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns kostenfrei auf Apple, Spotify und wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns auch, wenn Sie gerne eine positive Bewertung dalassen und anderen den Podcast einfach weiterempfehlen. Ich bin Brigitte Theile. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.
Agenda, der Politikpodcast für Berlin und Deutschland. Weitere Informationen unter agenda-podcast.de.